Hallo und herzlich willkommen. Du hast uns da was geschickt, das auf den ersten Blick wirklich seltsam rüberkommt. Ein Kunstprojekt, verpackt in einem Buch, Titel Can't See Dylan oder auch Ars Moriendi 2, Bob Dylans Kunst des Sterbens. Die Grundidee ist, also so einfach wie provokant, die Künstler Judith und Jack Joplin nehmen Bob Dylan, der ja quicklebendig ist.
Ja, zum Glück.
Und inszenieren seinen Tod. Sie packen sein Gesicht einfach in Dutzende berühmte Kunstwerke. Und das Ganze dreht sich um eine einzige Frage, die ganz am Anfang steht. Meine Zeit ist um. Wie fühlt sich das an?
Ja.
Okay, packen wir das doch mal auseinander.
Genau. Und diese Frage ist im Grunde unser roter Faden heute. Wir wollen ja verstehen, was dieses Projekt eigentlich bezweckt. Das ist ja mehr als nur ein makaberer Scherz.
Absolut.
Die Künstler nutzen die gesamte Kunstgeschichte als so eine Art Resonanzboden, um über Dylans Vermächtnis, seine Identität und ja, ganz allgemein über Sterblichkeit nachzudenken.
Sterblichkeit im Zeitalter der Ikonen, sozusagen.
Genau. Und vielleicht ganz kurz zu den Begriffen. Ars Moriendi, das ist im Grunde ein mittelalterlicher Ratgeber für einen guten Tod.
Okay.
Und Memento Mori ist die Mahnung, gedenke, dass du sterben musst. Die nehmen also diese uralten Konzepte und werfen sie auf einer der größten lebenden Legenden der Popkultur.
Das ist schon meine Ansage. Absolut. Und was mich sofort gepackt hat, ist diese unglaubliche Anmaßung des Projekts.
Mhm. Anmaßung ist ein gutes Wort.
Die Künstler versetzen sich ja explizit in die Lage des sterbenden Dylans.
Mhm.
Sie sprechen für ihn, sie fühlen für ihn. Das ist keine Hommage.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist eine Übernahme. Sie nehmen sich quasi seine Sterblichkeit und machen ihr eigenes Ding daraus.
So nach dem Motto, dein Tod gehört nicht dir allein, er gehört auch der Kultur, die dich erschaffen hat.
Genau.
Und das ist der entscheidende Punkt. Diese künstlerische Aneignung, die wird ja auch ganz offen thematisiert.
Ja.
Ja. Eine Stimme im Buch, ein gewisser Spiegler, sagt es ganz direkt. In der künstlerischen Sichtweise gibt es keinen Grund dafür, dass nur Dylan ein Selbstporträt von sich zeichnet.
Wow.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist ja der komplette Angriff auf die Deutungshoheit des Künstlers über sich selbst.
Genau. Die Joplins sagen im Grunde, sobald du eine öffentliche Figur bist, ist dein Gesicht, deine Identität quasi freiwillig für die Kunst.
Aber ist das nicht auch unglaublich arrogant? Also ich meine, ein perfektes Beispiel ist doch diese Montage, die auf Dürers Selbstbildnis von 1500 basiert.
Ah ja, die kenne ich.
Dürer hat sich da ja selbst fast wie Christus inszeniert, als unsterblicher Schöpfer. Und hier wird einfach Dylans Gesicht reingepackt mit dem Text, so malte ich mich selbst mit unvergänglichen Farben im Alter von 28 Jahren.
Puh.
Da kapern sie ja nicht nur Dylan, sondern auch noch Dürer, um diese Aussage über künstlerische Unsterblichkeit zu machen. Das ist schon ziemlich dreist.
Dreist, aber wirkungsvoll. Es stellt ja sofort die Frage, wer hat das Recht, Unsterblichkeit für sich zu beanspruchen? Dürer damals, Dylan heute?
Oder die Künstler, die beide zitieren.
Genau, es ist ein Spiel mit dem Ego. Aber was ich noch spannender finde, ist, dass es nicht bei diesem einen Ego bleibt. Das Projekt zerlegt ja die ganze Idee einer einzigen Identität bei Dylan.
Oh ja, und hier wird's wirklich interessant. Du meinst dieses Motiv, das auf dem alten Holzschnitt von 1496 basiert, Arte del bene morire?
Wieder die Kunst des guten Sterbens.
Genau. Man sieht eine klassische Sterbeszene, aber der Fokus liegt auf dem Text, den die Künstler da rein montiert haben.
Mhm.
Es ist eine lange, lange Liste von Dylans Pseudonymen, eingemeißelt wie auf einem Grabstein. Here lies Elston Gunn, Blind Boy Grunt, Bob Landy.
Robert Milkwood, Thomas, Jack Frost, Sergei Petrov, das geht immer so weiter.
Wahnsinn. Es stirbt nicht eine Person, es stirbt eine ganze Theatertruppe.
Das ist es. Der Tod des Chamäleons. Jedes dieser Pseudonyme war ja eine Maske, eine eigene Kunstfigur.
Mit eigener Geschichte.
Exakt. Und die Liste liest sich wie die Besetzungsliste von einem Stück, das jetzt zu Ende ist. Der Tod wird hier zum ultimativen Akt der Dekonstruktion.
All diese Fassaden fallen in sich zusammen?
Ja.
Und werden als das entlarvt, was sie waren, Rollen.
Also, um das mal auf den Punkt zu bringen. Die erste große Idee ist, dass eine Ikone wie Dylan gar nicht als einzelne Person sterben kann.
Stimmt.
Was stirbt, ist ein ganzes Netzwerk aus Identitäten, Masken und Mythen.
Und wenn wir auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen...
Wie fühlt sich das an?
Ja, dann wäre die Antwort hier vielleicht, es fühlt sich an wie ein Massensterben im eigenen Körper.
Eine ziemlich unheimliche Vorstellung, absolut.
Und von dieser eher philosophischen Ebene springt das Projekt dann ja mit voller Wucht
in die Extreme der Kunstgeschichte.
Ja, genau. In beide Richtungen. Ins Tiefdüstere und ins komplett Absurde.
Und wie?
Fangen wir mal mit dem Düsteren an. Es gibt eine Adaption von Goyas Saturn, der einen seiner Söhne verschlingt.
Oh Gott, ja.
Ich glaube, jeder kennt dieses Bild. Das ist purer Albtraum. Ein wahnsinniger Gott, der seinem eigenen Kind den Kopf abbeißt.
Furchtbar.
Und die Joplins klatschen da Dylans Gesicht drauf und schreiben dazu, in The Music Shark Tank, wen habe ich nicht alles im Treller Haifischbecken verschlungen?
Puh, das ist eine unfassbar brutale Metapher.
Ja.
Und man muss dazu wissen, dieses Gemälde gehört zu Goyas schwarzen Gemälden. Die hat er auf die Wände seines eigenen Hauses gemalt.
Die waren nie für die Öffentlichkeit gedacht.
Genau. Das sind zutiefst persönliche, verstörende Visionen. Wenn die Künstler Dylan also in genau diese Rolle des kinderfressenden Gottes stecken, das ist keine kleine Kritik.
Nein.
Das ist der Vorwurf, ein Kannibale im eigenen Metier zu sein. Ein Überlebender, der Konkurrenten, vielleicht sogar seine eigenen früheren Ichs, gefressen hat, um an der Spitze zu bleiben.
Aber ist das nicht eine extrem bösartige Unterstellung? Ich meine, Dylan als Monster darzustellen, geht das nicht zu weit?
Das ist die Provokation.
Es fühlt sich fast wie eine Verurteilung an.
Ja, es ist definitiv kein schmeichelhaftes Porträt. Es ist eine Konfrontation mit den Schattenseiten des Geniekults. Es sagt, um so groß zu werden, musst du vielleicht auch rücksichtslos sein.
Hm.
Das Projekt zwingt uns, diesen Gedanken zumindest zuzulassen. Aber zum Glück bleibt es nicht bei dieser Schwere. Es hat ja auch einen unglaublich schwarzen, absurden Humor.
Okay, vom tiefsten, dunkelsten Keller der Kunstgeschichte zu einer Wurst. Das muss man erst mal schaffen.
Ja.
Erzähl mal, was hat es mit dieser Lyric Sausage auf sich?
Also das ist eine Anspielung auf den Künstler Dieter Roth. Der war in den 60ern bekannt dafür, Bücher zu zerschreddern.
Bücher?
Ja, Hegel zum Beispiel. Und die dann mit Gewürzen und Gelatine zu vermischen und daraus Wurst zu machen. Die sogenannte Literaturwurst.
Das ist ja genial.
Und die Joplins greifen das auf und schaffen ein Self-Portrait as Lyric Sausage. Dylans Porträt als Textwurst.
Moment mal, eine Textwurst? Das ist ja herrlich, respektlos. Ich stelle mir gerade vor, wie sie die gesammelten Werke von Dylan durch den Fleischwolf jagen.
Haha, ja.
Like a Rolling Stone als Mettwurst. Das muss doch jeden echten Dylan-Fan auf die Palme bringen.
Absolut. Es ist die totale Entmystifizierung. Der heilige Text wird zu schnöder Biomasse. Und dieses Motiv, diese Materialität des Körpers, zieht sich durch. Es gibt ein Bild namens Bacon Me.
Oh nein.
Und mein persönlicher Favorit, ein Self-Portrait on Fresh Salmon.
Auf einem Lachs. Jetzt wird's komplett bizarr. Haben die das wirklich gemacht?
Oder Lachs.
Oder Lachs.
Allein diese Aufzählung. Die Ikone wird hier nicht nur metaphorisch, sondern buchstäblich zu einem Lebensmittel.
Zu einem Stück Fleisch, das ein Verfallsdatum hat.
Und konsumiert werden kann. Das ist die radikalste Form von Memento Mori, die man sich vorstellen kann. Du bist nicht nur sterblich, du bist ein Filet.
Okay, die Kernaussage von Wurst und Lachs ist also, egal wie gottähnlich dein Status ist, am Ende bist du nur verwesende Materie.
Genau.
Sie ziehen ihm den Stecker, indem sie ihn buchstäblich in die Kühltheke legen. Das ist so absurd, dass es schon wieder brillant ist.
Und diese Idee des Verfalls, des Was bleibt am Ende übrig, die führt uns dann zu den wirklich philosophischen Kernfragen des Projekts.
Ja, diese Idee, dass die Ikone buchstäblich zu Fleisch wird, ist schon ziemlich radikal. Aber es geht ja noch einen Schritt weiter, oder? Gerade wenn es um die ganz letzten Dinge geht.
Mhm.
Da gibt es ein Bild, das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Es ist ganz einfach gehalten. Ein aufgeschlagenes, leeres Buch, schwarzer Hintergrund. Der Titel: My Regrets, These Are the Pages Shown in Public.
Meine Reue, dies sind die Seiten, die der Öffentlichkeit gezeigt werden.
Genau. Was fangen wir damit an? Was bedeutet es, wenn das öffentliche Reuebuch einer Legende komplett leer ist?
Tja, das ist eine großartige Frage. Ich sehe da zwei Lesarten.
Okay.
Die erste ist die zynische. Die Ikone bereut nichts. Das Ego ist so groß, da ist kein Raum für Fehler. Die Lehre wäre dann ein Zeichen von Arroganz. Die zweite Lesart, die ich für wahrscheinlicher halte, ist viel subtiler. Echte Reue ist etwas zutiefst Privates. Sie lässt sich nicht öffentlich zur Schau stellen.
Weil jedes Wort darüber sofort wieder Teil der Inszenierung wäre.
Genau. Die leeren Seiten sagen also vielleicht, mein wahres Bedauern geht euch nichts an, das gehört nur mir. Es ist sozusagen die letzte Bastion der Privatsphäre.
Das ist ein starker Gedanke. Die Leere als Schutzraum. Und diesem leeren Buch stellen die Künstler dann ja fast das Gegenteil gegenüber.
Eine überwältigende Fülle an Informationen.
Du meinst die Adaption von Arnold Böcklins Toteninsel?
Genau. Das Bild an sich ist ja schon aufgeladen, die letzte Reise. Aber die Joplins fügen einen langen Text hinzu. For last autonomous orientation, read following lyrics.
Zur letzten selbstbestimmten Orientierung liest die folgenden Texte.
Und was dann kommt, ist im Grunde ein Crashkurs in der gesamten Geistesgeschichte der Menschheit. Die Liste ist atemberaubend.
Bhagavad Gita, die Bibel, der Koran.
Platon, Kant, Marx, Nietzsche, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Es ist wirklich alles dabei.
Was soll das? Ist das eine Art ultimativer Lehrplan für den Tod? So nach dem Motto, bevor du stirbst, musst du das alles noch schnell lesen?
Ich glaube, es ist weniger eine To-Do-Liste. Es ist eher eine Aussage darüber, was die Kunst des Sterbens in einer modernen, säkularen Welt bedeuten könnte. Sie geben keine einfache Antwort. Sie sagen nicht, glaube an Gott oder folge diesem Philosophen, sondern sie sagen, die einzige Orientierung, die du am Ende hast, ist die Summe des menschlichen Denkens.
Du musst dich selbst durch dieses Labyrinth navigieren.
Genau, um deinen eigenen Frieden zu finden. Das ist eine unglaublich anspruchsvolle, fast schon akademische Vision der Vorbereitung auf den Tod.
Zurück zu unserer Frage. Wie fühlt sich das an? Die Antwort wäre hier also überwältigend. Du stehst vor einer riesigen Bibliothek und sollst darin den Sinn deines Endes finden.
Keine einfache Aufgabe. Überhaupt nicht. Es ist die Zumutung der totalen Freiheit, selbst im Angesicht des Todes.
Also, was bedeutet das jetzt alles, wenn wir die Fäden mal zusammenziehen? Dieses Projekt ist eine wilde, provokante Reise.
Absolut.
Es ist morbide, es ist oft überraschend witzig und es ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit Sterblichkeit, Identität.
Und dem, was von einer Legende übrig bleibt.
Und das alles gefiltert durch diesen riesigen Katalog der Kunstgeschichte. Es ist, als würde man Dylans Sterben durch die Augen von Dürer, Goya und einem Wurstfabrikanten betrachten.
Exakt. Und was wir nicht vergessen dürfen, hat der Künstler Jack Joplin selbst mal ganz direkt gesagt. Die Meinung von Bob Dylan dazu ist mir auch egal.
Puh.
Das macht unmissverständlich klar, das ist keine Ehrerbietung. Das ist eine feindliche Übernahme.
Ja.
Es stellt die Frage, wem das Bild einer Ikone eigentlich gehört und ob dazu auch das Recht gehört, öffentlich über ihren Tod zu spekulieren.
Und ihn künstlerisch auszuschlachten.
Ja. Ein Kommentar im Buch beschreibt es ganz gut als dreifache Anregung. Du kannst es nutzen, um Dylan neu zu hören, dich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen oder es einfach als verrücktes Kunstquiz sehen.
Absolut. Und damit fordert das Projekt dich als Betrachter heraus, darüber nachzudenken, wie wir die Legenden unserer Kulturfiguren überhaupt konstruieren.
Mhm.
Wir sehen hier in Echtzeit zu, wie ein Mythos gleichzeitig gefeiert und demontiert wird. Es zeigt uns, wie sehr diese Bilder, die wir haben, Konstruktionen sind.
Und wie zerbrechlich und vergänglich die Menschen dahinter letztendlich sind.
Ja.
Und genau an dem Punkt möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mitgeben. Inmitten all dieser Bilder von Tod, Verfall, Wurst und Lachs,
ja,
findet sich in der Sammlung eine ganz schlichte getippte Seite. Weißer Hintergrund, schwarze Schrift. Daraus steht nur ein einziger Satz. Drei Worte.
Und zwar?
Dylan never dies.
Ah.
Nach all den expliziten, fast schon genüsslichen Darstellungen seines Todes wirkt das natürlich komplett widersprüchlich.
Total deplatziert.
Ja. Und die Frage für dich zum Nachdenken ist also, was bedeutet dieser Satz ganz am Ende? Ist das die eigentliche Pointe? Erreichen Künstler wie Dylan durch ihr Werk doch eine Form der Unsterblichkeit, die ihren physischen Tod am Ende bedeutungslos macht?
Oder ist es pure Ironie?
Oder ist diese letzte Behauptung pure Ironie, nachdem uns auf 50 Seiten all die brutalen, absurden und banalen Wege gezeigt wurden, wie er zerfallen kann und wird?